Heute bei «Apropos» Dienen und Erben. Es ist Abstimmungssonntag in der Schweiz. Zwei nationale Vorlagen sind zur Auswahl gestanden, die «Servicitoyen»-Initiative und die Initiative für eine nationale Erbschaftssteuer von der JUSO.
Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Volksinitiative für eine soziale Klimapolitik steuerlich gerecht finanziert der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten heute klar abgelehnt.
Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben heute die Initiative für eine engagierte Schweiz, Servicitoyen-Initiative, abgelehnt.
Mit nur 16% Ja-Stimmen lehnt die Stimmbevölkerung die Servicitoyen-Initiative ab. Die Jusos bekommen auch nur knapp 22% Ja-Stimmen. Warum sind die beiden Resultate so deutlich ausgefallen? Und was bedeutet die Entscheidung für die weitere politische Diskussion? Über das reden wir bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basel-Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Zu Gast heute ist Larissa Rien, die Bundeshauschefin von Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, wir fangen mit der «Servicitoyen»-Initiative an, die einen Dienst an der Allgemeinheit einführen wollte. Zuerst vielleicht die nach den Zahlen. Wie ist es ausgegangen?
Ja, 84,1% haben Nein gesagt. Das ist schon fast eine rekordhöhe Ablehnung. Ich habe extra noch nachgeschaut. Ein Rekordnein hat es gegeben bei der Volksinitiative Getreideversorgung im Jahr 1929. dort haben 97,3% sogar Nein gesagt. Aber man muss auch sagen, es hat einen Gegenvorschlag gegeben damals und der ist angenommen worden. Und jetzt bei der Servicitoyen-Initiative hat es ja nicht einmal das gegeben.
Die Niederlage, auch die deutliche Niederlage, die hat sich abzeichnet. In der Umfrage ist die Zustimmung zu dieser Initiative richtig eingebrochen. Warum genau?
Also man kann sagen, häufig nimmt ja die Zustimmung zur Initiative im Laufe des Abstimmungskampfs ab. Die Leute haben vielleicht Sympathie für die Grundidee und wenn sie dann Details kennenlernen von so einer Initiative, dann sind sie nicht mehr ganz so überzeugt. Und dazu kommt auch noch, dass Bundesrat und Parlament ja die meisten Initiativen ablehnen und die sind halt schon stark im Abstimmungskampf. Jetzt kann man aber sagen, dass die Zustimmung so krass einbricht, wie das mal bei der Servicitoyen-Initiative, das ist nicht normal. Also von knapp über 50% bei der ersten Tamedia-Umfrage auf 15%, ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Und auch für die jetzt sagen, das ist ein gutes Resultat oder ein Gewinn für den Bundesrat, kann man vielleicht noch sagen, gemäss der Nachabstimmungsbefragung hat das Regierungsvertrauen also keinen Einfluss darauf gehabt, ob die Leute Ja oder Nein gesagt haben.
Kann man sagen, dass es Nein für die Frauen war, vor allem?
Ja, die Position der Frauen hat sich durchgesetzt, weil sie haben von Anfang an Nein gesagt. Und dort ist das feministische Argument wichtig, dass Frauen heute schon einen deutlich grösseren Teil der unbezahlten Care-Arbeit leisten. Aber die Ablehnung der Männer hat eben extrem zugenommen im Laufe des Abstimmungskampfs. Also sie haben am Anfang Ja gesagt. Und zwar relativ deutlich Ja, sodass es eben dann ein Nein der Frauen sogar aufgehoben hat. Und jetzt haben am Schluss Frauen wie Männer gemäss unserer Nachabstimmungsbefragung mit 84% Nein gesagt. Also genau gleich klar. Es war auch ein Nein gewesen über alle Parteien hinweg. Und das ist vor allem ein Schlappen für die GLP, weil die hat als einzige Partei eine Ja-Parole beschlossen. Und nur 25% von ihren Anhängerinnen und Anhängern haben dann am Schluss Ja gesagt zu dieser Initiative. Bei anderen Parteien ist es noch viel ein grosses Nein gewesen. Also bei der FDP 91% Nein, das war am deutlichsten gewesen.
Weiss man, warum es bei den Männern auch wieder gedreht hat?
Ja, das kann man sich jetzt auf verschiedene Arten und Weise erklären. Also einerseits kann man sagen, eben, vielleicht hat sie das Argument von der Frauen dann doch überzeugt. Es gibt Leute, die sagen eben quasi, dass sie dann nie gesehen haben, ja, wir machen wahrscheinlich tatsächlich daheim ein bisschen weniger und darum ist es vielleicht auch fair, dass wir einen Dienst leisten und die Frauen eben nicht. Aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben auch ein bürgerliches Nein oder auch ein Armee-Nein rum gewesen sind zu dieser Initiative. Also die Armee hat argumentiert, da werde ja die Wehrpflicht abgeschafft mit dieser Initiative, weil die so nicht mehr eins zu eins in der Verfassung stehen. Allerdings haben die Initianten immer gesagt, die Bestände der Armee müssen gesichert sein und das ist auch in der Initiative so abgesichert sein. Und dann hat es noch ein zweites bürgerliches Argument dagegen gegeben, also einerseits von den Kosten, aber eben auch, dass es eine Konkurrenz wäre für private Unternehmen. Und all das hat man vielleicht ganz am Anfang noch nicht so in Betracht gezogen, wenn man gesagt hat, ja, mal, da habe ich jetzt noch Sympathien. Und dann haben eben vielleicht Männer dann aus einer Mischung aus all diesen Argumenten am Schluss doch Nein gesagt.
Hinter der Initiative ist Noemi Rothen gestanden. Wie hat sie es gesehen, die deutliche Niederlage?
Ja, sie hat gesagt, es sei jetzt also schon recht heftig. Sie war wahrscheinlich wirklich überrascht gewesen, eben, ja, er will die Umfragen zwar schon einen Einbruch vorausgesagt haben, aber dann doch nicht so einen deutlichen.
Ja, also ich schaue das mit sehr gemischten Gefühlen an, natürlich. Also die Heftigkeit des Resultats ist, habe ich nicht so erwartet, muss ich sagen.
Und sie hat immer argumentiert, der Dienst wäre ja eine Chance für die Frauen. Also sie selber hat freiwillig Militärdienst geleistet und sie hat die Zeit als bereichernd erlebt. Sie hat durch ein Netzwerk bekommen und sich neue Fähigkeiten angeeignet und hat eben gefunden, das müssen eigentlich alle Frauen können machen. Und sie sagt halt, im heutigen System versteht sie eigentlich jede Frau, die nicht in einer absoluten Minderheit will sie in der Armee. Weil wenn man eben freiwillig Dienst leistet, dann ist man unter den rund 1-2% Frauen, die das heute machen. Also es hat einfach viel mehr Männer und man muss sich quasi gleichzeitig noch vorwerfen lassen, man mache den ganzen Seich da, jetzt ein bisschen auf Deutsch gesagt, auch noch freiwillig. Und all das führt eben aus ihrer Sicht dazu, dass immer noch sehr viele, wenig Frauen sich für einen Militärdienst entscheiden. Und sie hat daneben auch argumentiert, dass in Zeiten von einer starken Individualisierung die Initiative würde das Gemeinschaftsgefühl bei den jungen Leuten stärken.
Dass man so viel Energie und Mittel in ein Projekt und in eine Idee steckt und dann so brutal verliert, das ist schon irgendwie noch hart, oder?
Ja, man muss halt auch sagen, ohne den Rückhalt von einer einzigen grossen Schweizer Partei ist es einfach schwierig, einen Abstimmungskampf zu gewinnen. Also, wir haben es eben vorher schon angesprochen, die GLP ist die einzige Partei gewesen, die Ja gesagt hat. Und es hat zwar Unterstützer gegeben aus vielen verschiedenen Parteien, aber man muss auch sagen, die haben sich also sehr stark zurückgehalten. Also, zum Beispiel Maya Reiniker von der FDP, gut, die ist das ja noch Nationalratspräsidentin, kann man sagen, dort halten sich die meisten ein bisschen zurück, so mit Abstimmungskämpfen. Aber von der FDP hat auch noch Johanna Gappani, die Ständerätin zum Beispiel, Ja gesagt oder ist im Initiativkomitee gewesen, der Charles Schuyard von der Mitte oder auch der Islam Aliyev von der SP. Also eigentlich hat es eine relativ breite Zahl von Abweichlern in verschiedenen Parteien gegeben, aber man hat eigentlich im Abstimmungskampf überall nur die Noemi Rothen gesehen, die ja bislang eigentlich in der politischen Landschaft von der Schweiz weitgehend unbekannt war. Und sie hat sich eben sehr stark engagiert und ist auch gut auftreten, finde ich durchaus, bei gewissen Gelegenheiten, aber das hat einfach schlichtweg nicht gelangt.
Was war denn das Problem? Ist einfach zu wenig durchdacht, diese Idee?
Also Noemi Rothen sagt immer 14 Jahre sei zu dem Projekt dran gewesen. Also von dem her, ich glaube, die haben sich schon die ein oder andere Gedanken gemacht zu dieser Initiative. Aber ich glaube, es hat zu viele Angriffspunkte gehabt, obwohl sie eben so viel im Wagen gelassen haben bei der Initiative. Also sie haben sehr vieles im Parlament für die Umsetzung überlassen. Aber das ist halt dann auch wieder ein Angriffspunkt, weil dann kann man sagen, ja, ist ja überhaupt nicht klar, ob das dann so oder so umgesetzt wird. Also mit dem Argument kann man die Initiative ablehnen. Und dann ist es eben auch, hat es ein Links- und ein Rechts-Nein gegeben. Und ich glaube, der Fehler von der Initiantinnen und Initianten war, dass sie nicht früh genug an die Mehrheitsfähigkeit gedacht haben. Also sie hätten sich, glaube ich, früher müssen überlegen und sich für eine Seite entscheiden, entweder mit den Linken zusammenzuarbeiten und dann halt die Initiative ein bisschen mehr so ausgestalten, dass sie ihnen gefällt, oder für die Bürgerlichen und dann auf diese Seite zugehen.
Kann man jetzt eine Prognose machen, wie es jetzt weitergeht mit dem Zivildienst und dem Zivilschutz nach dem deutlichen Nein zu der Idee?
Also es gibt schon diverse andere Pläne, wie man will fortfahren mit den beiden Diensten, zum Beispiel die Sicherheitsdienstpflicht. Dort geht es darum, dass man will die beiden Dienste zusammenlegen, weil es eben viel zu wenig Leute gibt im Zivilschutz aktuell. Und das Parlament hat eigentlich schon entschieden, dass es das machen will. Der Bundesrat hat den Entscheid noch so ein bisschen vor sich hergeschoben. Und jetzt muss ich eben zeigen, wie das rauskommt, weil es hat dann noch eine andere Verschärfung gegeben, die eine Abwanderung von der Armee in Zivildienst vermeiden, weil das halt oft passiert, dass die Leute im Laufe ihres Dienst dann wechseln. Und das soll eben schwieriger werden und da hat es eine Gesetzesverschärfung gegeben, aber es läuft ein Referendum dagegen, also es werden gerade Unterschriften gesammelt. Kann also gut sein, dass wir da auch noch darüber abstimmen.
Das sind die möglichen Konsequenzen für Zivildienst und Zivilschutz. Wie sieht es denn für das Militär aus?
Dort soll der Orientierungstag für Frauen obligatorisch werden. Das hat der Bundesrat entschieden und hat jetzt eine Vorlage ausgearbeitet, die neues Parlament muss.
Zum Beispiel führen wir einen obligatorischen Orientierungstag für Frauen ein. Wir sind überzeugt, dass sich mehr Frauen für den Freiwilligendienst in der Armee oder im Zivilschutz entscheiden werden, wenn sie besser oder wenn sie überhaupt über die Chancen und den Nutzen informiert sind, die ihnen Armee und Zivilschutz im privaten Leben bieten.
Und wenn die dort durchkommt, dann müssen wir aber zwingend auch darüber abstimmen, weil es muss extra die Verfassung geändert werden für den Orientierungstag. Das ist schon ein ziemlich grosser Aufwand für eine wahrscheinlich ziemlich kleine Wirkung.
Mit Ständen mehr, oder?
Ja, auch das ist nötig, weil es ist ja eben eine Verfassungsänderung. Das Ziel ist aber natürlich einfach, den Anteil der Frauen in der Armee zu erhöhen. Und nachdem ja jetzt eine Dienstpflicht für Frauen ganz klar keine Chance hatte, ist das vielleicht tatsächlich die einzige andere Möglichkeit, um da wenigstens den Anteil ein bisschen in die Höhe zu drücken.
Sehr gut. Das heisst, auch du, Larissa, wirst du ums Militär herumkommen?
Ja, das wäre ich wahrscheinlich sowieso, weil ich bin ja zu alt.
Und damit zur zweiten Vorlage von diesem nationalen Abstimmungssonntag zur neuen Erbschaftssteuer, die die JUSO einführen wollte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Kannst du mir auch hier schnell zuerst Zahlen geben?
Ja, auch da war das Nein überdeutlich. 78,3% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben gefunden, nein, das wollen wir nicht. Die Forderung war ja, dass man nach einem Freibetrag von 50 Millionen Franken als Erbe von einer Superreichen oder einem Superreichen 50% müsste Steuern zahlen. Also vielleicht noch schnell ein Rechenbeispiel, wenn man eben 100 Millionen Franken geerbt hätte, dann hätte man 50 Millionen sozusagen gratis bekommen, respektive unbesteuert, und auf die zweiten 50 Millionen hätte man dann die Hälfte müssen abgeben, also 25 Millionen Franken an den Staat, und das Geld hätte dann zur Bekämpfung des Klimawandels aufgewendet werden.
Auch bei dieser Vorlage ist der Entscheid in dieser Deutlichkeit auch erwartet worden, kann man sagen, oder?
Ja, also es hat sicher ein klares Nein sich abzeichnet.
Es überrascht mich auch nicht, dass Resultat. Gegnerinnen führen seit einem Jahr Kampagnen gegen uns und haben ein 10-mal höheres Budget als wir. Und es ist fast schon logisch, dass das sich nachher auch auf das Resultat auswirkt.
Vielleicht, ob es jetzt gerade 78,3% war, wo man erwartet hat, das ist schon eine sehr deutliche Klatsche für die JUSO. Das ist noch deutlicher als beim letzten Mal, wo die Schweiz vor 10 Jahren zur Erbschaftssteuer abgestimmt hat. Dort war eine Vorlage auf dem Tisch, wo eine Steuer von 20%, aber einen deutlich geringeren Betrag schon hat wollen. Damals ist das Ja wenigstens bei 29% gelegen, also doch ein bisschen höher. Und man muss sagen, auch für eine JUSO-Initiative ist es ein eher geringer Zustimmungsanteil. Also meistens schafft die JUSO schon so knapp um die 30%, weil ja in der Regel eben die Mutterpartei, die SP und auch die Grünen ihre Anliegen unterstützen. Und das war auch das Mal der Fall gewesen.
Kann man darum sagen, dass es auch eine ziemlich deutliche Niederlage war für die SP selber?
Ja, weil gerade das Co-Präsidium und Matthäa Meier und Cedric Wermuth hat sich ja in dem Abstimmungskampf durchaus exponiert. Matthäa Meier war, glaube ich, auch im Initiativkomitee gewesen. Also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, kann man sagen, für die Initiative. Und die Zustimmung jetzt bei der Basis von der SP ist mit 57% jetzt auch nicht gerade überragend gewesen. Das ist auch wieder eine Zahl aus unserer Nachabstimmungsbefragung. Sogar die Grünen haben dort noch deutlicher Ja gesagt mit 62%.
Wir müssen kurz auf die Kampagne zurückschauen. Kann man sagen, dass man eigentlich so richtig über die eigentliche Idee gar nicht diskutiert hat?
Ja, man hat sehr lange über die Rückwirkung der Initiative diskutiert. Es ist ja darum gegangen, eine Abwanderung von der Superreichen zu vermeiden. Also das war das Ziel der JUSO. Und dann hat sich aber sehr früh in dem Abstimmungskampf der Peter Spuhler, der Chef von Stadler Rail, exponiert. Und er hat gesagt, er müsse das Land verlassen, wenn die Rückwirkung so gelte. Also wenn es so wäre, dass er nach dem Abstimmungssonntag im Fall von einem Jahr nicht mehr könnte aus der Schweiz raus, ohne dass seine Erben eines Tages, wenn er stirbt, dann eben die hohe Erbschaftssteuer hätten müssen abtreten. Und darum ja, kann man sagen, über den eigentlichen Vorschlag hat man wahrscheinlich schon ein bisschen weniger diskutiert. Er ist halt schon auch sehr weit gegangen, oder? 50% Steuern auf über 50 Millionen Franken. Da bleibt wahrscheinlich kein Superreicher, der betrost ist in der Schweiz. Und darum habe ich das Gefühl, ist dann auch gar nicht wirklich zu einer Diskussion zum Beispiel darüber gekommen, dass man die Gelder eben hätte für den Klimaschutz aufwenden wollen, wo es ja durchaus ein Bedürfnis gibt, gerade weil der Bund eben recht knapp bei Kassen ist und da zusätzliche Einnahmen ja durchaus hätte können brauchen. Aber einfach, weil es halt ein Vorschlag war, wo, kann man glaube ich schon auch sagen, früher auf Provokation auch gezielt hat, auf ein Zeichen setzen und so, ist dann über die eigentliche Idee nicht mehr so viel diskutiert worden. Aber was ich schon finde, ist, dass man über den Grundsatz von der Erbschaftssteuer ein bisschen geredet hat in diesem Abstimmungskampf. Und es hat dann auch Leute gegeben, die Sympathien dafür gezeigt haben, dass man eben eine tiefere Erbschaftssteuer erheben würde.
Aber es ist schon ein bisschen speziell. Oder? Man macht so eine Kampagne, die darauf zielt, dass ganz viele Leute aus dem Land wegziehen und gleichzeitig weiss man, dass die Initiative gar keine Chance wird haben. Das ist noch ein bisschen speziell, oder nicht?
Ja, es ist vor allem noch speziell von Peter Spuhler, weil der hat ja sicher eine wichtige Rolle gespielt in diesem Abstimmungskampf, weil er eben nicht zu den abgehobenen Milliardären gezählt wird, die die Schweiz gar nicht kennen und wo dann die Juso können so zum superreichen Umweltsünder stilisieren, weil er produziert halt Zeug mit seinem Unternehmen. Und er ist sehr zentral in dieser Kampagne. Er ist aber auch ein Politiker, er ist bei der SVP, der die Schweiz sehr gut kennt und der eigentlich weiss, dass er so eine Juso-Initiative einfach historisch gesehen nie eine Chance gehabt hat. Also es war eine sehr erfolgreiche Kampagne gewesen, wahrscheinlich eben auch, weil er so im Zentrum gestanden ist. Aber dass er selber jetzt das Gefühl gehabt hätte, er müsse wirklich abwandern, das habe ich ihm nie so wirklich abgekauft. Wahrscheinlich hat es ein paar andere Superreiche gehabt, die die Schweiz eben effektiv nicht kennen, die dann noch ein paar schlechte Berater hatten, die einfach Geld machen wollten und ihnen dann zum Wegzug geraten haben. Aber eben der Peter Spuhler selber hat wahrscheinlich eher nicht so dran geglaubt. Umso mehr hat es mich auch erstaunt, wie viel Geld das Gegner in die Kampagne investiert haben. Also rund 3,5 Millionen Franken. Ja, also wenn man das Resultat sieht, kann man schon sagen, das Geld wäre in einer anderen Kampagne wahrscheinlich dann besser investiert gewesen. Weil ja, man hat eben schon relativ früh auch in der Umfrage gesehen, dass die Initiative wenig Chancen hat. Vielleicht war es noch der Schock von der 13. AHV, der bei den Bürgerlichen angewirkt hat. Oder vielleicht hat es einfach schlicht sehr viele superreiche Spender gehabt, die gefunden haben, das Geld muss zwingend für diese Kampagne verwendet werden.
Hast du noch das Gefühl, dass jetzt eine Erbschaftssteuer für eine absehbare Zeit vom Tisch ist?
Ja, also die Chancen stehen, glaube ich, im Moment schon nicht gerade so gut. Also nicht einmal die SP hat jetzt irgendwie einen Versuch gestartet, gerade den nächsten Vorschlag zu lancieren. Nur eine grüne Nationalrätin, Katharina Prelitsch-Huber, die hat gefunden, sie mache einen Vorstoß im Parlament für 5% Erbschaftssteuer ab 5 Millionen Franken. Aber da hat es jetzt schon Absagen gehagelt, von der Mitte bis über FDP bis zur SVP. Die haben argumentiert, ja, wenn schon eine Erbschaftssteuer, dann müsse das also kantonal sein, wie es ja früher schon in vielen Kantonen Erbschaftssteuer gegeben hat. Also ja, man kann vielleicht damit rechnen, dass es die SP dann in ein paar Jahren nochmal versucht. Das macht sie ja durchaus bei ein paar Anliegen, auch wenn sie im ersten Anlauf scheitert oder eben im zweiten wie in dem Fall. Aber gerade für den Moment glaube ich ihnen nicht dran. Es wäre natürlich, wenn man es auf Stadtebene könnte lancieren könnte, dann würde vielleicht Bern so einen Anlauf starten. Weil Bern ist tatsächlich die einzige Stadt in der Schweiz, die Ja gesagt hat zu dieser Initiative, wenn auch sehr knapp. Also knapp über 50% haben dort Ja gesagt. Und daneben hat es nur noch eine einzige andere Gemeinde gegeben, die Ja gesagt hat, und zwar Schelten im Berner Jura.
Grüß nach Schelten. So viel zu den zwei nationalen Abstimmungen. Gibt es noch kantonale Entscheide, wo man müsste etwas darüber wissen müsste? In Zürich war eine interessante Abstimmung, oder?
Ja, eine mit Signalwirkung national auch, könnte man sagen. Und zwar ist es um Tempo 30 gegangen. Und dort hat die Stimmbevölkerung jetzt entschieden, im Kanton Zürich, dass der Kanton künftig Gemeinden übersteuern kann. also wahrscheinlich vor allem die Stadt Zürich, übersteuern, weil die hat ja recht viele 30er-Zonen eingeführt in den letzten Jahren und hat in den letzten Wochen gerade noch eins oben drauf gelegt und hat gesagt, um den Hauptbahnhof machen wir Tempo 30. Das ist vielleicht ein bisschen nach innen rausgegangen, weil jetzt ist es so, dass Tempo 50 auf Hauptstrasse in Zürich soll die Regel bleiben und sich eben da der Kanton könnte einmischen, wenn die Stadt etwas anderes will machen. Das ist eben auch ein Signal auf nationaler Ebene, weil der SVP-Bundesrat Albert Rösti, der will ja national Tempo 30 erschweren.
Danke vielmals, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere Ausgabe zum Abstimmungssonntag. Kommentare, Einschätzungen und Analysen zu diesen zwei Vorlagen und auch zu den Vorlagen aus Kantonen tun wir noch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Ich habe mit Larissa Rinn, der Bundeshauschefin von Tamedia. Diese Folge von Apropos hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.